Hier stehen wir vor dem Tilly-Haus.
Genau genommen ist es das Haus des Universitätsprofessors Arnold von Rath. Dort hinein wurde 1632 der große Heerführer Tilly verbracht, nachdem er in der Schlacht bei Rhein am Lech verwundet worden war, und dort starb er auch wenig später.
Und sein Sterbekreuz ist gleich dort drüben in der Sakristei von Maria de Victoria zu sehen.
Sein Schlachtenkreuz genauer. So ein Kreuz trug man in den Schlachten voran. Und bei diesem Kreuz sind im Metall noch die Kugeleinschläge zu sehen.
Gehen wir nach rechts hinüber zu Maria de Victoria.
Moment noch, das wird viel leichter zu erklären, wenn Sie vorher noch einen Blick auf dieses riesige Gebäude zur Linken werfen.
Früher war das ganze riesige Karree hier das Jesuitenkonvikt.
Eben, erinnern Sie sich. Ingolstadt war das Bollwerk des alten katholischen Glaubens in Deutschland geworden. Nach Professor Ecks Tod hat dann der bayerische Kurfürst Lauthals um Unterstützung des jüngst gegründeten Jesuitenordens geworben. Und der erste Abschnitt jesuitischer Tätigkeit in Ingolstadt dauerte von 1549 bis 1552. Zunächst kamen drei Jesuiten nach Ingolstadt.
Alfons Salmaron, Claudius Jajus und vor allem Petrus Canisius.
Der Verfasser des berühmten Canisi, des nach ihm benannten Katechismus. Man nannte ihn den zweiten Apostel der Deutschen. Herzog Wilhelm IV. Hatte den Jesuiten den Bau eines eigenen Kollegs versprochen. Nach Wilhelms Tod 1550 verzögerte sich das. Und konsequent, wie sie nun einmal sind, verließen die Jesuiten die Stadt. Herzog Albrecht V. Nahm die Verhandlungen wieder auf und 1556 entsandte Ignatius von Loyola persönlich 18 Ordensleute. Sie sollten später das Ingolstädter Kolleg beziehen, das 200 Jahre lang das Zentrum des Ordens für ganz Deutschland war.
Die Pflanzschule heißt es.
Jedenfalls wuchs das Kolleg zu einem beachtlichen Baukomplex heran. Und genau hier gegenüber stand die Heiliggeistkirche.
Vom Turmgeschoss des Kirchturms aus entdeckte übrigens 1611 der Jesuit Christoph Scheiner die Sonnenflecken und stritt seit seines Lebens dann mit Galileo Galilei darum, wer sie zuerst entdeckt hatte.
Heute wissen wir, keiner von beiden, sondern der Ostfriese Fabricius. Aber Prioritätenstreits waren den Gelehrten seiner Zeit durchaus willkommen. Die Jesuiten erzogen in Ingolstadt junge Adlige zu verlässlich katholischen Fürsten. Eine ganze Reihe Wittelsbacher Prinzen erhielt hier ihre grundkatholische Prägung. Allen voran der wohl bedeutendste unter den bayerischen Herzögen und Kurfürsten, Maximilian. Und der habsburgische Erzherzog Ferdinand, der 1619 als Ferdinand II. Deutscher Kaiser und ein entschiedener Verfechter der Gegenreformation wurde. Die Jesuiten setzten alle Hebel in Bewegung, spielten Theater, wie wir schon wissen, und erzogen Prinzen und Studenten. Und dazu gehörten auch marianische Kongregationen. 1577 entstand die erste. 1586 wurde die Ingolstädter als erste aller marianischen in Deutschland der Erzkongregation in Rom angeschlossen. Und 1612 wurde da noch eine Bürgerkongregation Maria vom Sieg gegründet.
Und damit sind wir bei dieser Kirche dort drüben, Maria de Victoria.
1732 bis 36 schuf sich die Bürgerkongregation ein Oratorium, einen Bet- und Versammlungsraum,
der zu den schönsten Raumkompositionen in Deutschland überhaupt zählt.
Die Bürgerkongregation beauftragte damit das berühmteste Künstlerbrüderpaar der Zeit, die Asambrüder.
Und die namhaftesten Kunsthistoriker stehen nicht an, Maria de Victoria als den Höhepunkt im Schaffen der Asams zu bezeichnen.
Von außen sieht das Oratorium recht schlicht aus.
Darum sollten wir jetzt auch hinübergehen, in den bewusst grau und einfarbig gehaltenen Vorraum, die geschwungene Holztreppe hinaufsteigen, um dann die Tür aufzustoßen. Und geblendet zu sein von einem der phänomenalsten Deckengemälde des bayerischen Barocks. Jetzt setzen Sie sich erst einmal hin und erholen Sie sich von diesem Schock.
Zentrales Thema dieses theologisch sehr anspruchsvollen Deckenfreskos ist die Inkarnation Dominica. Der Lichtstrahl der göttlichen Gnade geht von Gott Vater aus, der in einer Gloriole, von Engeln umgeben, abgebildet ist. Er führt zur Inkarnation der göttlichen Liebe in seinem fleischgewordenen Sohn, der mit ausgebreiteten Händen über einem Flammenmeer kniet. Von dort wird das Licht an Maria weitergeleitet, in ihrem Herzen reflektiert und in die vier damals bekannten Kontinente in den vier Raumecken weitergeleitet, die in farbenprächtigen Allegorien geschildert sind. Die Asia ist eine morgenländische Prinzessin, die ein Jesuitenmissionar begleitet. Auf die Königin von Saba und die drei Weisen aus dem Morgenland wird angespielt. Europa wird verkörpert durch Pallas Athene in goldener Rüstung, die mit ihrem Stab das IHS, das Jesuszeichen, auf einer Weltkugel zum Leuchten bringt. Europa wird als Ort der Wissenschaft gefeiert. Der Rektor der Universität steht beim Quell des Lebens. In Amerika beschützen Jesuitenmissionare die indianisch wirkende Prinzessin vor drohenden Kriegsmännern, während im wilden Afrika eine Familie ihr Kleinkind vor dem Angriff eines Krokodils rettet.
Und wenn Sie Ihre offenen Münder jetzt wieder zuklappen, sollten Sie aufstehen. Wir möchten Ihnen nämlich gerne noch etwas zeigen, was Sie nur sehen können, wenn Sie in der Kirche herumgehen.
Die perfekte Beherrschung der Technik in der Darstellung zeigen die Trompe-l'œil-Effekte. Gehen Sie einmal von rechts nach links durch die Bänke und achten Sie auf das Füllhorn in der Europaecke. Je nach Stellung des Betrachters im Kirchenraum wird das Füllhorn seine Gaben nach links oder nach rechts, immer aber dem Betrachter zu ausgießen.
Jetzt staunen Sie, was?
Ein anderes Beispiel. Sehen Sie oben in der Afrika-Ecke den Bogenschützen.
Und jetzt gehen Sie herum. Sie werden sehen, dass Sie nirgendwo sicher sind. Wo auch immer Sie stehen, er zielt auf Sie. Tja, da setzen Sie sich wohl am besten noch einmal hin, denn...
Wir wollen Ihnen noch etwas ganz Besonderes zeigen, hinten in der Schatzkammer, und zwar die Lepanto-Monstranz.
Als 1972 die Olympischen Spiele in München stattfanden, präsentierte sich Bayern mit einer Ausstellung im Haus der Kunst, für die so ziemlich alles, was Bayern an Kunst zu bieten hat, zusammengetragen wurde. Millionen und Abermillionen Besucherinnen und Besucher aus aller Welt bewunderten die Schätze Bayerns.
Wer damals ins Haus der Kunst eintrat, kam in einen abgedunkelten Raum und fand darin strahlend, blitzend und blendend das bayerische Kleinod schlechthin vor.
Die Lepanto-Monstranz.
Sie gilt als die wertvollste Monstranz der Welt und wurde 1708 für die bürgerliche Kongregation beschafft. Ihr Schöpfer war der Augsburger Goldschmied Johann Zeckel. Um die Lunula, die Mitte, wo die Hostie gehalten wird, herum, sehen Sie 30 Strahlen abgehen. Eine für jedes Jahr, das der Künstler daran gearbeitet hat.
Das war noch die Zeit, als ein wahrhaft großer Handwerksmeister ein ganzes Leben einem Werk widmete. So entstanden ein Chef d'œuvre, ein Meisterwerk.
Die Lepanto-Monstranz schildert den Sieg der Christen über die Türken in der Seeschlacht bei Lepanto im Jahr 1571. Das Christenschiff in Gold, das sinkende Schiff der Türken in Silber, Maria thront darüber und Engel schleudern Blitze auf die Türken.
All diese Miniaturputten sind auf Federn montiert. Wenn der Priester die Monstranz hob, sah es wirklich so aus, als würden Feuergarben auf die Ungläubigen geschleudert.
Das Türkenschiff sinkt und im Meer ertrinken Haremsdamen.
Das hätte es nun auch wieder nicht gebraucht.
Schon gut, schon gut. Übrigens, im Sommer findet jeden Sonntagmittag hier ein kurzes Konzert statt. Ein Ohren- und Augenschmaus zugleich.
Gesamtkunstwerk.
Und dann ist Maria de Victoria bis auf den letzten Stehplatz voll.
Ist mir schon klar, dass man hier Stunden mit Staunen und Betrachten zubringen kann. Aber so geht das nun mal nicht bei einer Stadtführung. Ich muss schon bitten, auf, nächste Station.
Halt einmal, wir sind hier genau am östlichen Punkt des Münsters.
Na und? Hier ist bei unserer Stadtführung kein Halt vorgesehen.
Nur eine klitzekleine Anmerkung.
Also gut.
Drehen Sie sich kurz um. Dort drüben im Innenhof des ehemaligen Jesuitenkonvikts, was sehen Sie da?
Nichts. Einen modernen, langgezogenen Bautrakt.
Danke. Als er noch nicht so glasmodern aussah, aber auch schon dastand, nannte man das die Orban-Sammlung, um deutlicher zu werden. Ferdinand Orban war Jesuit und ein schlicht begnadeter Museumsdirektor, ein Sammler von Kuriositäten. Für ihn bauten die Jesuiten wohl 1724-25 den Orban-Saal. Sein Kuriositätenkabinett war damals die größte Attraktion der Universität und zog Besucher aus ganz Europa an. Darf ich weiterreden, ja?
Ja, bitteschön, klingt ganz gut.
Zu sehen waren völkerkundliche Objekte. Orban profitierte davon, dass Mitbrüder in China in der Mission tätig waren und bat sie, ihm das eine oder andere zu senden. Er zeigte astronomische Instrumente, Textilien, Waffen, Bücher in exotischen Sprachen und sogar eine Mumie.
Ehrlich?
Bestimmt. Außerdem die Hirnschale Oliver Cromwells.
Nein.
Sag ich aber doch.
Du willst mich veralbern.
Würde ich nie wagen. Es kam ein extra Forschungsreisende deshalb nach Ingolstadt.
Respekt.
Und 125 Gemälde.
Von?
Rembrandt, Dürer, Bruegel, Tintoretto, Tizian, Michelangelo.
In Ingolstadt?
Bezeugt von Besuchern.
Und wo sind dann diese Michelangelos, Tizians, Rembrandts?
1784 überführte die Universität die besseren Gemälde aus dem Urbanischen Saal in die Kurfürstliche Galerie zu München.
Schon wieder.
Wir wollen ja nicht lästern, aber vermutlich gehört die Hälfte der alten Pinakothek eigentlich nach Ingolstadt.
Und das goldene Rössel von Altötting gehört ohnehin unstreitig ins Ingolstädter Münster.
Womit du aber blitzgescheit überleitest zu unserer nächsten Station, dem Münster, zur schönen unserer lieben Frau zu Ingolstadt. Oh.